Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 5. Extrem rechte Immobilien und Gegenstrategien. Mit Sebastian von Demos e.V.
Hallo Sebastian. Schön, dass du die Zeit gefunden hast, bei dem Podcast dabei zu sein. Wir beginnen mit unserer Standardfrage. Wer bist du, was machst du und was bist du auf der Spur?
Ja, hallo zusammen, mein Name ist Sebastian und ich engagiere mich im Verein Demos e.V. im Westerwald. Dort betreiben wir seit 2016 Recherche und Bildungsarbeit zu demokratiefeindlichen Strukturen und Bestrebungen in und um den Westerwald. Und ich im Speziellen beschäftige mich dabei mit extrem rechten Immobilien und bin der Frage auf der Spur, wie die Zivilgesellschaft erfolgreich gegen diese vorgehen kann.
Und genau aufgrund dieses Arbeitsschwerpunktes bist du ja auch heute bei uns. Wir sprechen über extrem rechte Immobilien. Der Begriff klingt vielleicht erstmal ein bisschen schräg und daher erklär doch einmal, was sind extrem rechte Immobilien und welche Rolle spielen sie in der Strategie der extremen Rechten?
Ja, extrem rechte Immobilien, wie ich sie verstehe, sind Räumlichkeiten, auf die die extrem rechte oder extrem rechte AkteurInnen Zugriff haben und die sie gezielt nutzen oder einsetzen, um ihre politischen Ziele zu erreichen. Es gibt auch noch andere Definitionen, die würden dann möglicherweise noch andere Dinge drunter fassen, beispielsweise öffentliche Plätze oder halböffentliche Orte, die dann von Rechten dominiert werden. Ich für meinen Teil würde diese Definition aber ein Stück weit enger fassen und unter extrem rechte Immobilien eben gekaufte oder gemietete Gebäude fassen und darunter verstehen, auf die die Szene weitestgehend und uneingeschränkten Zugriff hat. Darüber hinaus könnte man jetzt noch weiter differenzieren und fragen, warum rede ich überhaupt vom extrem rechten Immobilien? Wie kann eine Immobilie extrem recht sein? Und ich würde sagen, dass da dieser Aspekt reinkommt, dass diese Räumlichkeiten in einer ganz bestimmten Art und Weise in die Strategie ihrer AkteurInnen einfließt und dafür eine Ressource darstellt und sie deswegen sozusagen mit der Intention, mit der politischen Ideologie der BetreiberInnen in eins gesetzt werden kann. Und dadurch komme ich dann zu dem Begriff extrem rechter Immobilien. Und auf den zweiten Teil deiner Frage eingehend, warum das jetzt überhaupt ein Problem darstellt oder warum sind diese Immobilien ein Problem für eine demokratische Gesellschaft, da würde ich darauf eingehen wollen, dass man sich erstmal überlegen muss, was so die Aufgabe so einer extrem rechten Immobilie ist, beziehungsweise was diese Immobilien für eine Aufgabe für die extrem rechte Szene einnehmen. Und da kann man erstmal ganz grundlegend davon sprechen, dass das Orte der Vergemeinschaftung sind und dass sie somit auf einer sozialen Ebene wirken. Die sind wichtig für die Verankerung einer Szene vor Ort und jede und jeder von uns, die selber in einem Verein, in einer Szene oder in einer Gruppe aktiv sind, wissen, was eigene Räume für eine große Bedeutung für eine Szene haben. Dort trifft man sich mit Leuten, dort lernt man neue Leute kennen, dort pflegt man aber auch alte Netzwerke. Und ja, wie gesagt, aus dem eigenen Erleben kann man das ja sehr gut nachvollziehen, warum Orte erstmal generell für einen sozialen Zusammenhang wichtig sind. Und das Problematische an extrem rechten Immobilien ist jetzt natürlich die Ideologie, die dort verbreitet wird, die also sozusagen die Grundelemente dieser Netzwerke darstellt, die sich dort treffen, die dort also verbreitet wird. Über erstmal diesen sozialen Effekt oder diesen sozialen Teil hinaus kann man sagen, dass es wichtig ist, dass dort die Ideologie verbreitet wird. Man kann möglicherweise auch von Bildungshäusern sprechen, weil diese Ideologie dort verbreitet wird und junge Menschen oder auch nicht junge Menschen diese Ideologie dort vermittelt bekommen. Das funktioniert beispielsweise über Workshops, über Vorträge, die dort gehalten werden und so weiter und so fort. Man kann aber auch weitergehend davon sprechen, dass das natürlich als Veranstaltungsorte genutzt wird. Zum Beispiel als Konzertlocations, wo Musikveranstaltungen stattfinden. Die sind wiederum wichtig, um die extrem rechte Szene ja nach innen zu stärken, um also auch wieder als Ort der Vergemeinschaftung zu dienen, aber auch um neue Menschen an die Szene heranzuführen und in einem dritten Punkt auch um einzelne Personen finanziell abzusichern. Dieses Geld fließt dann aber natürlich auch wieder in die Szene zurück. Und man kann noch darauf eingehen, dass dort Kompetenzen vermittelt werden. Beispielsweise werden dort Schulungen zu rhetorischem Auftreten gegeben, Rechtsbelehrungen finden statt und auch Selbstverteidigungskurse, was ich hier in Anführungsstriche setzen möchte, weil gerade diese Veranstaltungen, die dann als Selbstverteidigungskurse gelabelt werden, oft dazu genutzt werden, um Kampfsportkompetenzen an Neonazis zu vermitteln, die diese dann wieder in die Lage versetzen, militant gegen politische GegnerInnen und Menschen vorzugehen, die nicht in ihr Weltbild passen. Ein Beispiel, an dem man diese ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, schematisch gut darstellen kann, ist zum Beispiel die Fassfabrik in Hachenburg, also die extremrechte Immobilie, mit der wir uns als Verein beschäftigen. Dort haben sowohl schon Kampfsporttrainings stattgefunden, als auch Schulungen auf den verschiedenen Ebenen. Und da sieht man, was diese Immobilien für eine essentielle Bedeutung für die Weiterentwicklung, Verankerung und Professionalisierung der Szene vor Ort haben.
Jetzt hast du die Fassfabrik in Hachenburg ja schon angesprochen, in deren Zusammenhang wir uns auch kennengelernt haben. Erzähl trotzdem nochmal bitte, was ist die Fassfabrik in Hachenburg? Wie ist die Historie dieser rechten Immobilie? Vor allem, damit wir alle ein plastisches Beispiel vor Augen haben.
Ja, genau, wie du es schon gesagt hast, die Fassfabrik ist auch der Grund, warum ich mich überhaupt vermehrt mit extrem rechten Immobilien auseinandersetze, um da so ein bisschen auszuholen und einsteigen zu können. Im Westerwald hat sich relativ früh ein, ja, für die damaligen Verhältnisse schon sehr extrem rechter Kreisverband der AfD gegründet. Das konnte man schon daran sehen, dass damals ein Fake-Account aufgetaucht ist, der NS-Verherrlichung betrieben hat und der nachher einem Parteimitglied zugeordnet werden konnte. Und genau dieser Fake-Account hat dann auch schon relativ zeitnah davon gesprochen, dass die AfD eine Immobilie bräuchte oder ein Schulungszentrum bräuchte, wie das IFS in Schnellroda, mit dem Ziel, die Parteijugend zu fördern und ja, Kader auszubilden.
Das Institut für Staatspolitik, kurz IFS, bestand von 2000 bis in den Mai diesen Jahres in seiner Selbstbezeichnung als Organisations- und Aktionsplattform für neurechte Bildungsarbeit. Es kann als zentrale Denkfabrik der neuen Rechten bezeichnet werden, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem und verfassungsfeindlich eingestuft wurde. Neben Götz Kubitschek gehörten auch Karl-Heinz Weißmann und der Rechtsanwalt Stefan Hans zu den Gründern. Alle drei gehörten dem Umfeld der Wochenzeitung Junge Freiheit an. Nach einem Streit innerhalb der Jungen Freiheit 2009 um die Begrifflichkeit Neue Rechte konsolidiert sich die strategische Ausrichtung. Neben der intellektuellen und publizistischen Arbeit wird das IFS auch zu einem Treffpunkt, der verschiedene Organisationen und Strömungen zusammenbringt. Björn Höcke sieht hierin beispielsweise eine, Zitat, Oase der geistigen Regeneration. Das Institut war mit dem gemeinnützigen Verein für Staatspolitik assoziiert, der 2020 durch das Finanzamt Merseburg kurzzeitig seine Gemeinnützigkeit aberkannt bekam, sie jedoch wenig später wiedererlangte. Im Mai 2024 gibt Götz Kubitschek die Auflösung des Instituts sowie des Trägervereins bekannt. Dem neu gegründeten Unternehmen Metapolitik Verlags UG wird das neurechte Magazin Sezession übertragen. Außerdem gründet Kubitschek die Unternehmensgesellschaft Menschenpark zur Durchführung von Veranstaltungen. Der Taz-Redakteur Konrad Litschko sieht in der Auflösung jedoch lediglich eine taktische Maßnahme, um einem möglichen Verbot zu entgehen.
Die AfD im Westerwald hat dann möglicherweise nachgezogen und 2019 ein Gebäude eröffnet, was sie damals die Fassfabrik genannt hat, Fassfabrik in Hachenburg. Und das ist ein Gebäude, das nach eigenen Angaben ca. 200 Quadratmeter groß ist und einen selbsternannten Leuchtturm des Widerstandes im Westerwald darstellt. Genau, das war der Versuch, eine eigene Räumlichkeit ins Leben zu rufen, mit dem Ziel, einen Ort zu haben, von dem man nicht mehr vertrieben werden kann. Die AfD im Westerwald hat in der Vergangenheit viel Erfahrung damit gemacht, dass sie sich irgendwo einmieten wollte, teilweise auch unter falschen Angaben, und das aufgeflogen ist und sie dann aus diesen Räumlichkeiten wieder ausgemietet wurde. Und die Fassfabrik war dann der Versuch, einen eigenen Ort zu schaffen, wo das eben nicht mehr passieren kann, wo man sich nicht fürchten muss, ob man dort ausgeladen wird, wo man aber halt auch eben hinter verschlossenen Türen Dinge tun kann, die möglicherweise keiner mitbekommen soll. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass der Raum zum Beispiel genutzt wurde, auch von anderen politischen Gruppierungen, mit der die AfD offensichtlich auch nicht in Kontakt gebracht werden wollte. Zum Beispiel hat dort eine militante Verschwörungsgläubigengruppe aus den Reihen der Corona-LeugnerInnen verschiedene Videoaufnahmen gemacht, wo sie am Anfang einer dieser Videoaufnahmen klar gesagt hat, dass sie nicht sagen dürfen, wo sie hier seien, dass das nicht gewünscht wäre. Wir konnten danach relativ gut und einfach rausrecherchieren, dass es die Fassfabrik sein muss. Es gab aber auch zum Beispiel noch andere Dinge. Zum Beispiel hat der Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2023 erklärt, dass die Fassfabrik durch die Partei Der Dritte Weg genutzt wird, um dort Kampfsporttrainings, ich bin eben schon kurz darauf zu sprechen gekommen, durchzuführen und sich da zu verankern. Also die Fassfabrik ist ein Ort, der durch die AfD Westerwald ins Leben gerufen wurde, den sie auch als Adressangabe für ihr Impressum nutzt, wo sie selber Veranstaltungen durchführt, wo aber halt eben auch Veranstaltungen durch andere politische Gruppen durchgeführt werden können, die nicht direkt mit der AfD in Verbindung stehen oder wo die AfD nicht möchte, dass sie mit ihr in Verbindung gebracht wird.
Und dann direkt daran anknüpfend, wie hat sich dann in Bezug auf die Fassfabrik Arbeit von progressiver Zivilgesellschaft dargestellt? Was hat Demos gemacht? Was haben andere Organisationen gemacht? Wie sah es aber auch aus der bürgerlichen Gesellschaft in Bezug auf die Fassfabrik aus?
Der erste Protest fand statt am Tag der Eröffnung der Fassfabrik. Unser großer Vorteil war damals, dass wir bereits im Vorhinein davor erfahren hatten und auch die AkteurInnen bereits bekannt waren. Also durch unseren Vorlauf und unsere Recherche, die wir schon im Vorhinein betreiben konnten und betrieben hatten, war uns schon klar, mit wem wir es da vor Ort zu tun haben werden, also mit welchen AkteurInnen wir arbeiten müssen. Daher konnten wir den Gegenprotest frühzeitig organisieren und auch mit Flyern im Stadtgebiet über die Hassfabrik und ihre AkteurInnen aufklären. Ich habe jetzt schon einen Begriff reingebracht, Hassfabrik. Das ist nämlich, glaube ich, ein Zwischenerfolg, den wir feiern konnten. Dadurch, dass wir so früh recherchiert und Analysen bereitgestellt haben, haben wir, glaube ich, diesen ersten Meta-Erfolg gewonnen, dass wir nämlich die Deutungshoheit bekommen hatten und so einer Selbstverharmlosung vorweggreifen konnten. Im Folgenden haben wir dann versucht, bei jeder öffentlichen Veranstaltung vor Ort Präsenz zu zeigen. Bei internen Veranstaltungen wiederum, über die wir Kenntnis erhalten hatten, haben wir vor Ort versucht zu recherchieren. Was die Parteien und die Zivilgesellschaft angeht, muss man sagen, dass über einen kleinen Kreis an Aktiven hinaus ja leider erst relativ wenig passiert ist. Zumindest gemessen an dem, was aus heutiger Sicht möglich und nötig gewesen wäre. Bei den Kundgebungen vor Ort waren wir immer zusammen mit einer stabilen Menge an Menschen, aber die große und breite Unterstützung ließ leider länger auf sich warten. Das hat sich dann im Januar 2023 geändert. Wir hatten damals Kenntnis erhalten über eine geplante interne Vernetzungsveranstaltung in der Fassfabrik, zu dem bundesweit bekannte Neonazis als RednerInnen eingeladen waren. Daraufhin mobilisierte ein breites Bündnis zu einer Gegenkundgebung. Und das hat dazu geführt, dass die Veranstaltung zumindest nicht in der Fassfabrik stattgefunden hat. Ein Erfolg, der dann im nächsten Jahr, also dem Januar diesen Jahres 2024, mit der Veröffentlichung der Hachenburger Erklärung und der wahrscheinlich größten Demo in Hachenburg aller Zeiten weitergeführt werden konnte. Diese Demonstration, die in Hachenburg dann stattgefunden hat, war im Kontext der Nie-wieder-ist-jetzt-Demonstration, die wir dann nochmal angereichert haben mit der lokalen Forderung, die Hassfabrik schließen zu wollen oder dass wir das fordern, dass die Hassfabrik geschlossen werden soll. Und damit hat sich dann die Hachenburger Stadtgesellschaft und der Westerwald im Allgemeinen deutlich gegen die Hassfabrik positioniert.
Wir bleiben auf der Strategieebene. Du hast gerade schon von Teilerfolgen und Metaerfolgen gesprochen. In der Rückschau der letzten Jahre, was würdest du sagen, lief besonders gut in der Arbeit gegen extrem rechte Immobilien bzw. gegen diese extrem rechte Immobilie vor Ort? Und was würdest du auch anderen Leuten im Rest der Republik raten, was man als Strategie nutzen kann?
Also ich muss, glaube ich, direkt vorneweg sagen, weil ich mich jetzt auch viel mit Strategietheorie beschäftige, dass man, glaube ich, sehr wenig von unserem konkreten Fall wirklich eins zu eins übertragen kann. Das liegt einfach daran, dass Strategietheorie an der Stelle immer sehr situativ ist und sehr individuell ausgestaltet werden muss. Einfach im Hinblick auf die AkteurInnen, die die jeweilige Immobilie betreiben, auf die Umstände, sozusagen das Umfeld, was um diese AkteurInnen drumherum existiert. Also befinden wir uns in einer Stadt, befinden wir uns auf dem Land, wie sind die politischen Mehrheitsverhältnisse, gibt es gewachsene Zivilgesellschaft, bauen die anderen AkteurInnen, also die extrem rechte Szene, auf einer lange gewachsenen Szene auf oder versuchen sie hier gerade einen, in Anführungsstrichen, Fremdkörper zu installieren? Das sind alles Sachen, die man dann beurteilen muss, um da eine ganz individuelle Strategie herauszubilden. Es gibt aber dennoch ein paar Grundsätze, bin ich der Überzeugung, die man übertragen kann und die immer notwendig für eine gelingende zivilgesellschaftliche Strategie gegen extrem rechte Immobilien, aber auch gegen extrem rechte im Allgemeinen sind. Und da ist einerseits, und das ist etwas, was bei uns gut geklappt hat, ich bin eben schon drauf zu sprechen gekommen, Recherche und Analyse. Ich denke, das ist etwas, was teilweise auch vernachlässigt wird. Um eine passende Strategie für die jeweilige Situation zu finden, braucht es eine eindringliche Analyse und Recherche über die Gegebenheiten. Weil erst auf dieser Analyse und Recherche kann ich eine passende Strategie aufbauen. Ich mache ein ganz plattes Beispiel mit einer rechtsextremen Kameradschaft, die möglicherweise auch versucht, ihre Mitglieder geheim zu halten. Muss ich anders umgehen als wie mit einem AfD-Kreisverband, der jedes seiner einzelnen Mitglieder auf ein Plakat druckt? Das sind einfach andere Gegebenheiten. Ich kann an anderen Situationen Hebel ansetzen und das muss ich einfach beachten. Das ist essentiell. Diese Recherche und Analyse ist deswegen einerseits besonders wichtig, aber sie ist auch besonders wichtig, ich habe es eben erwähnt, um so einen ersten Metaerfolg zu leisten, nämlich die Deutungshoheit zu gewinnen. Wer nämlich als erstes diesen Schritt in die Öffentlichkeit wagt und schafft, die Deutungshoheit zu erringen und dann auch zu behaupten, ist, so haben wir das analysiert, in einem bedeutenden Vorteil, weil er halt einfach in der aktiven Position ist und die andere, die Gegenseite, in die Reaktion gedrängt wird. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man auf jeden Fall übertragen kann und die ganz, ganz essentiell für eine funktionierende Strategie an der Stelle ist.
Du hast gerade schon gesagt, es ist eine sehr individuelle Sache und man muss sehr stark auf die Begebenheiten vor Ort gucken. Ich würde trotzdem gerne wissen, in der Rückschau und in der Selbstreflexion, gibt es Strategien, Aktionen oder Entscheidungen, wo du sagen würdest, das würde ich heute mit dem gleichen Wissen anders machen oder das hat nicht so gut funktioniert, da wäre eine andere Strategie die bessere Wahl gewesen?
Wenn ich darüber nachdenke, was wir hätten anders machen können, ist es ein bisschen schwierig, darauf zu antworten, weil ich das erste richtig wissen werde, wenn wir es geschafft haben, dass die Fassfabrik nicht mehr da ist. Also erst dann weiß ich ja, welche Analyse schlussendlich zum Ziel geführt hat. Wir mussten unsere Analysen nämlich auch schon ein paar Mal überdenken und da zeigt sich dann auch wieder der Wert von Recherche und Analyse, die halt eben kontinuierlich einen strategischen Prozess begleitet, nämlich nicht, dass man am Anfang eine Recherche und eine Analyse macht und auf der dann die ganze Strategie aufbaut. Nein, die Gegebenheiten verändern sich ja. Also ich kann zum Beispiel aus unserer Situation berichten, dass man verschiedene Schwachpunkte ausgemacht hatte, verschiedene Hebel sich überlegt hat, mit denen man agieren kann. Die haben wir ausprobiert, die haben funktioniert. Das ist zum Beispiel, dass wir verschiedene Personen ausgemacht haben, wo wir gesagt haben, die pflegen einerseits ein spannendes Verhältnis zum historischen Nationalsozialismus und damit kann man sicher arbeiten, wenn man das in die Öffentlichkeit bringt. Und andererseits sind diese Personen besonders wichtig für das Funktionieren dieser Immobilie und dieses ganzen sozialen Zusammenhangs, der dahinter steht. Und unsere Überlegung war, dass, wenn man diese Hebel anpackt, daraus eine Kettenreaktion entstehen kann. Das hat sich im Nachhinein nicht bewahrheitet. Wir wissen natürlich nicht, was es gebracht hat, diese Hebel zu tätigen. Aber es hat auf jeden Fall nicht dazu geführt, dass die Fassfabrik nicht mehr existiert, weil sie existiert immer noch. Und deswegen muss man halt immer wieder sagen, was jetzt alles richtig gut bei uns gelaufen ist, kann man erst so im Nachhinein sagen, wenn man sieht, was nachher den gewünschten Effekt gebracht hat. Was aber immer auf jeden Fall ein Thema ist, ist, dass es notwendig ist, den Druck auf die AkteurInnen zu erhöhen und aufrechtzuerhalten. Weil man muss sich immer im Hinterkopf behalten, dass der Betrieb und das Betreiben einer solchen Immobilie viel Zeit kostet, Geld kostet und natürlich Engagement kostet. Und umso länger sich dieses Investment nicht auszahlt, weil die Immobilie den Effekt, für den man sie eingerichtet hat, nicht hat oder den nicht zurückzahlt, dann wächst der Druck und vor allen Dingen wächst auch der innere Druck. Und diesen Druck aufzubauen, zu erhöhen und damit dafür zu sorgen, dass das Fundament der Immobilie und ihres Betriebs bröckelig wird, scheint mir eine generell erfolgsversprechende und allgemeine Zielsetzung, die man dann, wie gesagt, an seine persönliche Situation anpassen muss, die aber als generelle Maßgabe sicher zielführend ist.
Wir kommen für heute schon zum Ende und zum Abschluss würde mich noch eine Sache interessieren. Gerade auch aus den Erfahrungen deiner Arbeit gegen extrem rechte Immobilien im ländlichen Raum. Was möchtest du allgemein Menschen für die antifaschistische Arbeit mitgeben und im Besonderen natürlich für die Arbeit gegen extrem rechte Immobilien vor Ort.
Also ganz vorneweg will ich sagen, dass man so eine Immobilie nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Gerade wenn man sich die Strategiediskussion der extremen Rechten seit den 1990ern anguckt, sieht man, dass gerade dieses Konzept, was oft in vieler Munde ist, der national befreiten Zone, eigentlich auf solchen Immobilien aufbaut. Eigentlich sind diese Immobilien der Beginn einer strategischen Idee, verschiedene Räume für sich zu reklamieren, das einerseits ideell zu tun, aber auf lange Frist auch militant zu verteidigen und zu behaupten. Also die Idee dieser national befreiten Zonen, in denen Immobilien ein Mosaikstück sind oder ein Keim, aus dem sich das Ganze entwickeln soll, ist eine Zone, dem Zugriff des Staates zu entziehen und ja, den Menschen, die dort leben, die eigene Art und Weise zu leben, aufzuzwingen und Abweichler sanktionieren zu können. Deswegen darf man diese Immobilien nie auf die leichte Schulter nehmen und muss sich ganz klar darüber Gedanken machen, wie man die eindämmen kann, wie man dagegen vorgehen kann. Das Zweite, und das ist gar nicht auf den Kampf gegen extrem rechte Immobilien begrenzt, sondern eigentlich so ein allgemeines Thema, was ich als zivilgesellschaftlich Aktiver jedem ans Herz legen kann, ist, dass man sich als zivilgesellschaftliche Organisation nicht auf den Staat verlassen darf. Das klingt jetzt erstmal sehr herausfordernd, ist auch erstmal eine Replik auf Esther Bejerano, eine Zeit ihres Lebens engagierte Antifaschistin und Überlebende des Holocaust. Aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen näher reingeht und sich das mal logisch durchdenkt, macht es sehr großen Sinn und hilft uns, mit den jetzigen Situationen umzugehen. Es geht nämlich darum, dass wir uns in einer Situation befinden, in der mittelfristig extrem rechte Parteien in einzelnen Bundesländern nach der Macht greifen, langfristig ganz deutschlandweit, wenn nicht sogar europaweit versuchen, in Regierungsverantwortung zu kommen. Und wenn zivilgesellschaftliche Situationen sich in der jetzigen Situation darauf beschränken, an den Staat zu appellieren und darauf hoffen, dass der das regeln wird, dann sind wir in einer Situation, in der diese Kräfte die Macht übernehmen, machtlos. Und das muss man sich bewusst sein. Das bedeutet für mich oder das bedeutet für uns als Verein, dass wir darauf achten müssen, Handlungsfähigkeit aufzubauen und Handlungsfähigkeit zu erhalten. Das bedeutet nicht, dass man an keiner Stelle mit den staatlichen Akteuren zusammenarbeiten darf, wenn man sich das situationell ausrechnet, dass das Sinn ergibt. Das bedeutet einzig und alleine, dass das nicht die einzige Handlungsweise sein darf, sondern dass man auch ohne diese Option handlungsfähig bleiben muss und sein muss. Und ich glaube, als allerletztes, was leider oft viel zu kurz kommt, ist, dass wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen müssen, in welcher Situation wir gerade sind, dass wir uns darauf verständigen müssen, Solidarität mit all jenen zu üben, die sich gegen extrem rechte Strukturen stark machen und glaubhaft stark machen. Und ja, dass wir dort nicht so viele Gräben aufplatzen müssen. Ich will noch eine kleine Anekdote aus dem Westerwald bringen. Wenn ich dort vor Menschen spreche, die progressiven Ideen vielleicht nicht ganz so zugewandt sind, die aber doch gegen Nazis sind, erzähle ich immer von einem Rechercheerfolg. Da hat nämlich wieder ein Fake-Account, den wir sehr gut einer Person der AfD Westerwald zurechnen können, unter ein Bild eines Kameraden, der dort mit einer Pumpgun auf einem Schießstand posiert, drunter geschrieben, das sei das richtige Spielzeug für die Jagd auf Merkel-Orks. Und diesen Menschen, die dann vor mir sitzen, erkläre ich immer, dass jeder ein Feind dieser Menschen ist. Die unterscheiden nicht zwischen einem Antifa-Aktivisten, einem Grünen oder einem CDU-Politiker wie Walter Lübcke. Davon ist jeder ein Feind. Und mit den Menschen wird auch so umgegangen. Und deswegen ist Solidarität unter diesen Menschen enorm wichtig und wahrscheinlich heute wichtiger als gestern und morgen wichtiger als heute.
Wie immer zum Abschluss einmal vielen lieben Dank an Sebastian, dass er uns das Interview gegeben hat und natürlich vielen lieben Dank an alle Zuhörenden, dass sie wieder eingeschaltet haben. Wir haben die Webseite von Demos e.V. in den Shownotes verlinkt. Dort finden Sie Informationen zur Fassfabrik und zur Arbeit des Vereins.
Das war Auf der rechten Spur. Der Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Rheinland-Pfalz zu rechter Politik und Strategie. Folge 5: Extremrechte Immobilien und Gegenstrategien. Mit Sebastian von Demos e.V. In der nächsten Folge sprechen wir mit Natascha Strobel über die extreme Rechte in den Parlamenten, am Beispiel von Österreich. Redaktion hatte Tillmann Schröder, Produktion Moritz Buch, redaktionelle Verantwortung Alrun Schleif.